Herr Doktor, alle Laborwerte sind in Ordnung, fantastisch. Nur der diastolische Blutdruck ist hoch. Und da mache ich mir jetzt Sorgen. Ja, so saß der 40-jährige, junge, sicher gut durchtrainierte, sportliche Mann vor mir, nachdem er seinen Check ab 35 hinter sich gebracht hatte, vor mir. Ja, er war sehr verunsichert, weil der diastolische Blutdruck immer so um 95 mm Hg war und der systolische Blutdruck eigentlich immer 120. Und genau das ist heute das Thema dieser Podcast-Folge, nämlich der isolierte diastolische Hypertonus, also die isolierte Erhöhung des unteren Blutdruckwertes. Und da sagen ja die meisten, wow, das ist nicht so schlimm oder ich fühle mich ja gut, ich habe ja keine Beschwerden und da muss ich erstmal nichts machen. Wir müssen noch mal schauen, was ist denn überhaupt der diastolische Hypertonie und woher kommt der diastolische Blutdruck überhaupt her? Also, der diastolische Blutdruck, das hatte ich in vielen Podcast-Folgen, besonders am Anfang, immer wieder mal erklärt, ist der Blutdruck, der entsteht, wenn das Herz gerade geschlagen hat und sich ausruht. Und da entsteht immer noch ein Blutdruck und dieser Blutdruck kommt zustande, weil die die Gefäße sich durch den Herzschlag ausgedehnt haben und dann, weil sie elastische Fasern haben, wenn das Herz nicht schlägt, wieder zusammenziehen. Das heißt, das ist eine ganz sinnvolle Situation, denn so kommt es auch dann zu einem Blutfluss, wenn das Herz nicht schlägt. Also kann man vielleicht sagen, wow, der einen hohen diastolischen Wert hat, hat möglicherweise eine gute elastische Gefäßwand. Ja, das mag sein, denn vor allen Dingen der diastolische hohe Blutdruck tritt vor allen Dingen bei den Menschen auf, die eben halt jünger sind. Und weil die jünger sind, sind deren Gefäße elastischer und sie können sich besser in der Phase, wo das Herz nicht schlägt, wieder zusammenziehen und das Blut nach vorne treiben. Also sagt man, wow, das ist eigentlich eher ein Zeichen dafür, dass der Mensch gesund ist und jung ist und elastische Gefäße hat. Aber wir müssen auch aufpassen, ganz wichtig, wir betrachten wirklich nur den isolierten diastolischen Hypertonus. Wir betrachten nicht den hohen Blutdruck, der eben halt zum Beispiel 160 zu 100 ist. Da ist ja der systolische Wert auch oben. Und deswegen ist das hier nicht das Thema dieser Folge. Also wir betrachten wirklich nur den isolierten diastolischen Blutdruck. Und der ist eben halt deutlich erhöht, wenn er über 90 mm Hg und höher ist. Und wir sprechen dann von einem isolierten diastolischen Hypertoniewert, wenn der systolische Blutdruck noch deutlich unter 140 mm Hg ist. Also, ich hatte schon gesagt, es ist so, dass offensichtlich der diastolische Blutdruck dann entsteht, wenn eben halt die Herzfrequenz oder wenn das Herz sich erschlafft. Also ziehen sich dann die elastischen Fasern der großen Gefäße zusammen und treiben das Blut nach vorne. Aber diese elastischen Fasern haben dann natürlich auch einen höheren Widerstand und deswegen ist der diastolische Blutdruck auch erhöht. Also kann man schon sagen, gegenüber dem, der einen diastolischen normalen Blutdruck hat, ist der periphere Widerstand, der sozusagen dem Gefäßsystem oder dem, der dem Blutfluss entgegengesetzt ist, bei diesen Menschen erhöht. Und wenn man dann schaut, ja, wer ist denn eigentlich betroffen? Und da sind das meistens junge, dynamische Männer, die ein bisschen unter Stress stehen, die eben halt besonders leistungsfähig sind, die sich im Bereich des Alters befinden, wo es eben halt entscheidend um die Karriereplanung geht, aber auch im Bereich des Alters, so um die 50, wo man sich die Frage stellt, hast du eigentlich alles erreicht in deinem Leben? Und das sind alles Dinge, die Ausdruck sind einer inneren Anspannung, einer inneren Spannung dafür oder die dadurch entsteht, dass gewisse Fragezeichen im Leben auftreten. Und diese Fragezeichen, wenn die ungelöst sind, führen die natürlich, wie ich auch schon früher besprochen habe, zu einer kontinuierlichen Erhöhung des Noradrenalinspiegels und des Cortisolspiegels. Und damit haben wir auch eine Situation, die sehr nah dabei ist, dass auch hier die Gefäße geschädigt werden. Also wir haben dann häufig Menschen mit einem erhöhten Muskeltonus, wenn die im Auto sitzen und lange Strecken fahren, dann steigen die relativ müde wieder aus dem Auto, weil sie ständig ihre Muskeln anspannen, die können sich nicht richtig entspannen. Und sie haben ständig eine hohe Reaktionsbereitschaft und sie sind äußerlich häufig sehr leistungsfähig. Und das führt dazu, dass sie innerlich unter einem ständigen Stress stehen. Also Stress war schon ein wichtiger Faktor, den ich genannt habe. Der führt eben dazu, dass es zu einer erhöhten Gefäßwiderstand kommt, einem erhöhten Sympathikotonus, so nennt man das im medizinischen Bereich, also da stellt die Gefäße eng und das wird verstärkt dann, wenn man häufig im Büro sitzt und Bewegungsmangel hat, dann nimmt nämlich die Gefäßelastizität ab, weil die Gefäße nicht mehr trainiert werden. Dann ist auch eine Verbindung zu dem beginnenden Diabetes eine große Frage, weil nämlich diese Stresssituation mit erhöhtem Cortisol eintritt, führt das auch zu einer Belastung durch den etwas erhöhten Blutzucker und eine Insulinresistenz. Das heißt also, das Insulin ist genug da, aber es wirkt nicht richtig im Körper, weil die Leber nicht diese Insulinempfindlichkeit hat. Und das ist auch die Situation, die wir gerade bei dem diastolisch-hypertensiven vorfinden. Leichtes Übergewicht ist sehr typisch und natürlich das Essen ohne Kontrolle der Natriumzufuhr. Also hier ist ganz wichtig, Natriumzufuhr sollte in diesen Fällen, wenn die Menschen darunter leiden, dass ein diastolischer Hypertonus vorliegt, dann ist es sehr, sehr, sehr wichtig, mit der Natriumzufuhr vorsichtig zu sein und vielleicht sogar auf ein kaliumhaltiges Salz, wie ich es in einer der vorigen Podcast-Folgen bereits erwähnt habe, umzustellen. Also hier die Tüte Chips einfach mal weglassen und den Salzstreuer erst gar nicht auf den Tisch stellen oder erst am Tisch salzen, was für den Koch auch eine Herausforderung ist. Gerade Restaurantessen ist da sicher ein Thema. Und häufig werden ja auch in Restaurants Termine und berufliche Situationen wahrgenommen, die einfach einen dazu zwingen, in einem Restaurant zu essen. Und als letzter Punkt ist noch ganz wichtig, der Schlafmangel. Der erhöht auch den Blutdruck, den diastolischen Blutdruck sehr stark. Dass man sagen muss, hey, wenn man diese Dinge bearbeitet, eben als Stress, Bewegungsmangel, die Zuckerzufuhr, das Übergewicht, den Natriumüberschuss und den Schlafmangel, dann kann man da schon ganz wichtig hinzugreifen und sagen, wow, hier können wir den diastolischen Blutdruck deutlich senken. In der früheren Zeit, als ich anfing, 1972, war der diastolische Blutdruck viel mehr im Gerede, als das heute der Fall ist. Denn wir hatten damals vor allen Dingen die Patienten, die eben halt schon eine eingeschränkte Nierenfunktion hatten. Und das ist auch schon eine Spätfolge und kann trotz elastischer Gefäße dann auch bei jungen Menschen zu einem diastolischen hohen Blutdruck führen. Ja, jetzt die Frage, warum kümmern wir uns überhaupt um den Blutdruck? Ist der wichtig? Muss man darauf achten? So ein kleines bisschen habe ich ja schon erzählt, dass die gleichen Risikofaktoren wie bei dem systolischen Hypertonus auch beim diastolischen Hypertonus auftreten, dass man sagen muss, wow, hier müssen wir vielleicht doch ein Auge drauf werfen. Und dazu ist eben halt wichtig zu betrachten, dass ein hoher Prozentsatz derer, die sozusagen mit 40, 50 einen diastolischen Hypertonus haben, die entwickeln später im Leben auch einen systolischen Hypertonus, der dann therapiert werden muss. Und die Risiken eines diastolischen erhöhten Blutdrucks sind auch offensichtlich, denn wir haben ja davon gesprochen, dass diese Blutdruckerhöhung auch im diastolischen Bereich infolge eines erhöhten Gefäßwiderstandes ist. Und das bedeutet auch, dass die Herzmuskelverdickung eine Rolle spielt dabei, dass die Nierenbelastung auch eine große Rolle spielt dabei, denn die Niere kann in einem gewissen engen Maßen sozusagen ihren inneren Blutdruck regulieren. Aber wenn der diastolische Blutdruck zu lang hoch ist, dann entstehen eben halt Perfusionsschäden an den Filtern und dann hat man ein großes Nierenproblem, was dann die Folge sein muss. Genauso häufig steigt auch das Schlaganfallrisiko und wir haben häufig dann nach 10 bis 15 Jahren, wie ich es gesagt habe, eine wirkliche komplette kombinierte arterielle Hypertonie, sowohl diastolisch als auch systolisch. Das bedeutet also, wir dürfen den diastolischen hohen Blutdruck als Frühwarnsystem auffassen dafür, dass sich möglicherweise langfristig Schäden entwickeln. Und was können wir nun tun? Und da haben wir gerade schon mal drüber gesprochen, dass wir einfach viele Dinge in der Hand haben, die wir eben halt für uns oder die der Mensch, der davon betroffen ist, eben halt für sich bessern kann. Und da fangen wir erstmal an, wie kann man den peripheren Widerstand, den Widerstand, den die Gefäße dem Blutfluss entgegensetzen, möglicherweise beeinflussen. Und das allererste, was da wichtig ist, es geht dabei um Bewegung. Beweg dich bewusst und langsam. Langsames Gehen, lange Spaziergänge, bewusstes Barfußlaufen und solche Dinge, die ersenken den Muskeltonus in den Gefäßen, aber auch den Muskeltonus in dir. Dann werden die Blutgefäße in der Muskulatur erweitert und der periphere Widerstand sinkt. Das nächste wichtige, auch sehr schnell greifbare Mittel, um den diastolischen Blutdruck zu beeinflussen, sind Atemübungen. 3 Minuten lang, 4 Sekunden einatmen, 6 Sekunden ausatmen und das täglich 3-mal senkt nachweislich den diastolischen Blutdruck. Was macht die Übung? Sie macht nichts anderes, als dass sie dich von dem Alltagsstress, von dem, was dich umgibt, was dich beeinflusst, was dich vielleicht sogar negativ beeinflusst, trennt und du kommst 3-mal am Tag 3 Minuten lang zur kompletten Ruhe in dir selbst. Und das ein Riesensprung, der eben halt für den diastolischen Blutdruck super wichtig ist. Dann über das Salz reduzieren hatte ich gesprochen. Ja, es gibt inzwischen kaliumhaltige Salze, auf die man zurückgreifen kann. Man kann aber auch Lebensmittel wie Tomaten, Spinat, Bananen zu sich nehmen, die eben halt sehr viel Kalium enthalten und sie senken dadurch den diastolischen Blutdruck. Das, was ja auch in der DASH-Diät häufig der entscheidende Effekt ist. DASH-Diät ist die Dietary Approach to Systolic Hypertension. Das ist eine Ernährungsweise, die vornehmlich auf pflanzlicher Basis, aber auch vor allen Dingen italienisch bearbeitet, durchgeführt wird. Aber da kann ich dir gerne, wenn du möchtest, auch nochmal eine Zusammenfassung geben. Dann solltest du versteckte Zucker meiden, denn sie sind sehr gefäßschädigend und hier solltest also aufpassen, dass du guckst, was du kaufst und guckst, womit diese fertigen Arzneimittel gemacht werden und du siehst, wie viel Prozent Zucker sozusagen in so einer Mahlzeit ist. Dann solltest du abends bewusst herunterfahren. Abends wird dann einfach keine Bildschirmarbeit gemacht, da wird keine E-Mails mehr gemacht, da wird alles in Ruhe gelassen. Da konzentrierst du dich vielleicht in einem ruhigen Abendspaziergang mit oder entspannst dich bei Musik oder beim Lesen, egal was du machst. Und wenn nötig, dann darfst du auch abends gezielt ein Medikament einnehmen. Diese Medikamente, die den diastolischen Blutdruck sehr stark beeinflussen, sind die ACE-Hämmer und die AT1-Rezeptorblocker. Aber da musst du mit deinem Hausarzt drüber reden und der muss oder darf dir hier die entscheidenden Tipps geben. Weil die sind entscheidend und behandeln vor allen Dingen den peripheren Widerstand super gut. Ja, nochmal zusammengefasst, der diastolische Hypertonus ist ein Frühwarnsystem und kann eben halt zum kompletten Hypertonus, also zum systolischen und diastolischen Hypertonus führen und ist dann quasi auf den peripheren erhöhten Widerstand zurückzuführen. Und alle Maßnahmen, die eben halt für den systolischen Hypertonus zählen, zählen in besonderem Maße auch bei dem diastolischen Hypertonus, weil alle Maßnahmen senken den peripheren Widerstand. Und dann können die elastischen Gefäße auch viel leichter das Blut, während das Herz nicht schlägt, weitertreiben. Ja, ich hoffe, dir die Podcast-Folge hat dir Spaß gemacht. Und wenn es dir neue Informationen gegeben hat, würde ich mich freuen, wenn du am Ende der Podcast-Folge vielleicht bei Apple Podcast oder bei Spotify oder überall da, wo man Podcast bewerten kann, eine positive Nachricht hinterlässt, die dann dazu führt, dass immer mehr Menschen sich besser und wohlbefindlicher und bewusster ihrem Blutdruck nähern können und nicht so viele Tabletten nehmen müssen, wie häufig verteilt werden wollen. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis denn. Ja, das war eine Folge von runtermitdemblutdruck.de. Ja, dieses Angebot ist Non-Profit und lebt davon, dass Menschen wie du zuhören und es weitertragen. Danke, dass du Teil dieser Bewegung bist.